Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater. Unser heutiger Gast ist der Psychiater Wolfram Kawohl.
Ich sehe auch immer wieder Patientinnen und Patienten, die im Erwachsenenalter erst kommen und immer noch keine Diagnose haben. Was auch daran liegt, dass viele der Ansicht sind, viele auch Behandlerinnen, Behandler, man müsse Koprolalie aufweisen, also fluchen und schimpfen, um die Diagnose stellen zu können. Das ist aber nicht so.
Grüezi miteinander. Ich freue mich, dass Sie heute im Podcast Psychiatrie und Psychotherapie mit dabei sind. Mein Name ist Rosila Bachmann, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und Psychiaterin. Unser Fach ist enorm komplex, hochinteressant. Und wenn man daran denkt, dass zentrale Prozesse wie Emotionen, Kognition, Wahrnehmung, Gedächtnis bei psychischen Erkrankungen betroffen sind und dann noch von außen oder auch von neurobiologischen Aspekten her noch Einflüsse kommen, auch gesellschaftliche oder zwischenmenschliche Einflüsse oder biografische Ereignisse uns prägen, dann muss man sagen, es ist ein sehr bewegtes Fach. Und wir müssen wirklich mit den Menschen sprechen, wenn wir wissen wollen, wenn wir die Diagnostik machen, wenn wir den Krankheitsverlauf in einen Kontext setzen wollen. Aber wir müssen nicht nur sprechen, wir müssen auch fragen und zuhören, sehr genau zuhören. Ein Podcast läuft auch über diesen auditiven Kanal des Hörens und einem Gespräch zuzuhören, wo das Thema einem interessiert, finde ich ein gutes Konzept, um etwas Neues zu lernen oder neue Inputs zu holen. Deswegen dieser Podcast. Der Podcast erscheint einmal monatlich. Wir hatten jetzt eine längere Pause. Ab Ende Februar wieder einmal monatlich, immer am letzten Dienstag des Monats. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Med. Wolfram Kawohl. Deine wissenschaftlichen Arbeiten umfassen die Erforschung der Zusammenhänge zwischen Arbeit und psychischer Gesundheit. Und du hast aber auch psychopathologische und pathophysiologische Grundlagen und die Behandlung von Tourette-Syndrom erforscht. Und um dieses Syndrom geht es heute in dieser Folge. Seit 2015 bist du Titularprofessor für die Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Zürich und seit 2021 ärztlicher Direktor der Privatklinik Klinia Schlössli AG in Oetwil am See. Schön, bist du hier. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Das heutige Thema des Podcasts ist Tics und vor allem Gilles de la Tourette-Syndrom. Es ist ein Gebiet, ein Thema, das im Grenzbereich zwischen Psychiatrie und Neurologie ist und ich bin sehr froh, können wir zusammen dieses Thema anschauen. Fühlst du dich wohl? Sitzt
ja,
du bequem?
Sitzt sehr bequem.
Im Podcast-Kabäuschen.
Genau, wir haben es gemütlich da. Mhm. Vielen Dank, liebe Rosella, auch für die Einladung. Freut mich sehr über dieses wirklich interessante und wichtige Thema zu sprechen. Und es ist tatsächlich so, dass ich ursprünglich mich in der Psychiatrie mit eher neurobiologischen Themen beschäftigt habe, bevor ich mich dann wirklich mehr dem Thema Arbeit und Psyche beispielsweise und sozialpsychiatrischen Themen zugewandt habe. Aber was mir geblieben ist aus der Neurologie oder diesem Grenzbereich zwischen Neurologie und Psychiatrie, ist tatsächlich die Beschäftigung mit Tic-Störungen und insbesondere natürlich dann mit der Ausprägung des Tourette-Syndroms.
Was genau sind Tics allgemein und was unterscheidet diese Tics vom Gilles de la Tourette-Syndrom?
Ja, Tics allgemein sind schnelle, einschießende, plötzliche Bewegungen, können auch mal komplexere Bewegungen sein, wie irgendetwas zu berühren, aber häufig wie kurzes Verziehen des Gesichts, eine ausfahrende Bewegung des Arms, ein Blinzeln, solche Sachen. Die Tics sind unwillkürlich, dennoch kann man sie unterdrücken, können wir vielleicht nachher noch drauf eingehen. Dann gibt es zusätzlich zu den Bewegungen auch noch die sogenannten vokalen Tics. Das sind einfach Geräusche, Lautäußerungen, können auch komplexere vokale Tics sein, wie ganze Silben, Worte oder Sätze. Und das Tourette-Syndrom ist dann so definiert, ist also eine kombinierte Tic-Störung bestehend aus motorischen und vokalen Tics im Gegensatz zu den einfachen Tic-Störungen, die entweder nur motorische oder nur vokale Tics umfassen. Wobei man da direkt dazu sagen muss, Tic-Störungen mit ausschließlich vokalen Tics habe ich jetzt, obwohl ich wirklich viele Patienten schon gesehen habe, so noch nicht gesehen. Also schon, ja. Also,
ausschließlich Vokal, okay.
Das mag es geben, aber auch wenn man mit Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen, spricht, es gibt eben, man sieht häufig die einfache motorische Tickstörung oder eben die kombinierte Störung, das Tourette-Syndrom. Aber ausschließlich vokale Ticks ohne motorische Ticks, das kann es im Verlauf mal geben. Aber wenn man dann genauer nachfragt, hat es dann meist zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben auch noch motorische Ticks gegeben.
Und es ist ja auch, ich habe nachgelesen, mehrere motorische und mindestens ein vokaler Tick.
Genau, das ist so die ICD-10-Definition. ICD-11 und DSM sprechen jetzt von motorischen und vokalen Ticks, ohne das genauer zu quantifizieren.
Ja. Und es muss für ein Jahr bestehen,
genau,
fast durchgehend, fast jeden Tag. Und wenn es eine Remission gibt von 2 Monaten, dann kann man die Diagnose nicht stellen. Man muss sie. Ist das immer noch so,
nein,
die Definition?
Das ist eigentlich, das ist auch noch ICD-10.
Mhm. Weil du hast mir auch erzählt, schon vorgängig, dass es ja Intervalle gibt, Phasen,
genau,
wo die Ticks weniger oft auftreten. Das wäre auch, könnte auch im Rahmen einer zweimonatigen Remission sein.
Das ist durchaus denkbar. Also das wird in der Literatur immer so aus dem Englischsprachigen übernommen, Waxing and Waning genannt, also Zunahme und Abnahme von Ticks. Und da muss man auch immer genau schauen, wenn man behandelt, in welcher Phase ist man gerade. Und wenn die Ticks abnehmen, muss das nicht immer zwingend mit der Behandlung zu tun haben, die man gerade macht, sondern kann auch im natürlichen Verlauf liegen. Das sollte man also sehr genau anschauen. Möglichst auch, wenn man Tickstörungen behandelt, immer quantifizieren, wie ausgeprägt sind die Ticks. Gibt es eine Skala, die man gut anwenden kann, halb strukturiertes Interview, um dann wirklich auch zu objektivieren, immer wieder, wo stehen wir, schlägt die Behandlung an.
Wenn du an deine Patienten denkst, kannst du einen so ein Beispiel, quasi eine Vignette geben von einer üblichen Symptomatik.
Also ich werde natürlich nichts über einen einzelnen Patienten sagen, sondern das eher so kompilieren aus mehreren. Was ist ein typischer Patient, bei dem ist in der Kindheit, das gehört auch zur Definition, zum ersten Mal eben aufgetreten, es zu Ticks kam, sind die Ticks in der Kindheit zum ersten Mal aufgetreten. Vielleicht im Alter von 5 Jahren. Häufig wird es sich um eine männliche Person halten. Das ist häufiger bei Männern als bei Frauen oder bei Knaben als bei Mädchen. Dann sind in aller Regel mehr motorische als vokale Ticks vorhanden. Häufig auch mehr einfache als komplexe Ticks. Dann sind die Ticks in der Regel vor allem im Kopf, Oberkörperbereich, vielleicht noch die Hände, aber das meiste spielt sich im Kopf, Hals, Schulterbereich ab, weniger in der unteren Körperhälfte. Das sind aber auch Sachen, die man eben mit diesem erwähnten Interview erfragen kann. YGTSS-Skala heißt das, Yale Global Tick Severity Scale. Und die ist auch frei verfügbar, kann man googeln. Und würde ich wirklich empfehlen. Und da hat man dann Auflistungen von einfachen motorischen und komplexen motorischen Ticks und einfachen vokalen, komplexen vokalen Ticks. Und hinterher wird noch eben die Interferenz, die Häufigkeit und verschiedenes andere dann auch quantifiziert und auch der Leidensdruck sozusagen. Und am Ende hat man einen Zahlenwert von 0 bis 100. Und sieht ganz gut dann auch, wenn sich was ändert.
Und die Schwelle ist wo für die Diagnose?
Das ist kein Test, um die Diagnose zu stellen, sondern nur, um es zu quantifizieren, wie schwer ausgeprägt im Moment die Tickstörung ist. Für die Diagnose reichen allein die diagnostischen Kriterien aus, die du ja auch schon erwähnt hast.
Ja. Und ein einfacher motorischer Tick wäre sowas wie Blinzeln.
Genau, Blinzeln, Zucken vom Mundwinkel, so wie ich es gerade vorgemacht habe, können Sie jetzt leider nicht sehen. Also eine schnelle Bewegung und ein komplexer Tick wäre beispielsweise, wenn ich jetzt hier das Mikrofon berühren würde, antippen würde oder wenn Leute im Fahrstuhl vielleicht an die Tasten antippen. oder ganze Gesten oder auch das Imitieren von Bewegungen anderer Personen, das wären dann so komplexere Tics.
Ja, genau, diese Echo-Phänomene, oder?
Genau, auch was Interessantes, ja.
Und hast du das schon mal gesehen oder erlebt, dass ein Patient, es gibt ja dieses, jemand sagt etwas und der Patient schreibt das Echo kalkuliert?
Ja, es gibt da verschiedene Einteilungen, also was sicher von den Echo-Phänomenen relativ häufig ist, ist die Echolalie, also jemand sagt was und der Patient wiederholt das. Das muss auch nicht jemand sein, der, mit dem man gerade im Gespräch ist. Kann auch sein, dass jemand Fernsehen schaut und der Moderator sagt irgendwas und dann wird das wiederholt. Das sind solche sogenannte Environment-Driven Responses. Gibt es jetzt in der deutschsprachigen Psychopathologie keinen Begriff für, also Phänomene, die halt von außen sozusagen beeinflusst werden.
Also, da müsste man eigentlich allen Erziehungsratgebern und Psychiatern sagen, dass sie nicht zu oft validieren sollen, weil das wie eine Echolalie sich entwickeln könnte.
Wobei meist ist es tatsächlich so, dass dann einzelne Worte sind, die wiederholt werden oder vielleicht ein ganzer Satz auch mal und das tönt dann oft auch anders, vielleicht sehr schnell gesagt, gepresst, Stereotyp mehrfach hintereinander. Echographie, ich glaube, darauf spielst du an, das wäre so wie das Abschreiben von etwas. Das kann sein, dass man was geschrieben sieht, schreibt das ab. Das muss nicht unbedingt mit einem Stift sein. Das kann, wenn man den Finger auf dem Oberschenkel liegen hat, mit dem Finger sein oder mit dem Zeh sogar. Das kann aber auch sein, dass man was Gesprochenes dann überträgt ins Schriftliche. Das sind eher Raritäten.
Ja. Dieses Nicht-Rhythmische bei der Diagnostik, bei den Diagnostikmanualen, also bedeutet, dass man nicht zum Beispiel wie bei dem ADHS, wo bei Erwachsenen vielleicht die Hyperaktivität so Mikrobewegungen sind, das wäre nicht damit gemeint, sondern wirklich etwas kurz Auftretendes und wieder, das geht weg und wird nicht rhythmisch wiederholt.
In der Regel nicht. Und es gibt schon mal, dass dann mehrfach der gleiche Tick hintereinander kommt, aber es ist nicht wie so eine Bewegungsstereotypie, die dann durchgezogen wird.
Okay.
Es ist schon so, dass es auch im zeitlichen Verlauf phasenhaft bestimmte Ticks gibt, die jemand macht und dann vielleicht auch wieder verlässt später. Und bei der Skala, die ich erwähnt habe, macht man es auch so, man fragt eben, welche Ticks im Laufe der letzten Woche aufgetreten sind, weil sich sowas auch ändert. Aber es wird dann nicht permanent im Rhythmus mit dem Auge geblinzelt zum Beispiel, sondern das kommt dann vor, dann ist wieder Ruhe, dann kommt es vielleicht wieder dreimal vor. Also kein fester Rhythmus.
Wenn Patienten so Trichotillomanie haben, das wäre dann, würde nicht in diesem Bereich passen.
Nein,
das wäre wirklich OCD. Oder?
Genau, das gehört zu den Zwangsspektrumstörungen. Man kann auch die Tickstörungen da einordnen, das ist ein bisschen eine akademische Frage. Trichotillomanie hat man meines Wissens mittlerweile sogar ein Gen identifiziert. Arbeitsgruppe von Stefan Züchner aus Miami. Und das ist aber kein Tick, auch wie das daherkommt, wie an den Haaren gezogen wird, das hat nicht tickhaften Charakter.
Du sagst tickhafter Charakter, kannst du das noch etwas näher beschreiben? Also wir müssen ja danach noch über die Diagnostik und die Komorbiditäten sprechen. Aber
genau, es ist eben dieses schnelle, einschießende, unwillkürliche, ganz wie gesagt, unterdrücken kurz, aber dennoch kommt's und man hat einen Druck, das zu machen.
Einen Druck und eine Anspannung hast du.
Genau, das ist eine innere Anspannung, die von den Betroffenen häufig beschrieben wird. Jetzt könnte man natürlich auch fragen, wie kann das denn unwillkürlich sein, wenn man es unterdrücken kann? Gutes Beispiel für was Unwillkürliches, was man unterdrücken kann, wäre unsere Atmung. Wir atmen unwillkürlich, müssen das nicht bewusst initiieren, glücklicherweise. Können es unterdrücken, aber eben auch nur eine gewisse Weile lang und dann müssen wir weiter atmen.
Okay, super Beispiel, das macht Sinn. Ab welchem Alter diagnostiziert man Gilles de la Tourette-Syndrom?
Also eigentlich dann, sobald die Kriterien erfüllt sind.
Am häufigsten so, was ist das häufigste? Also du hast gesagt, Knaben, fünfjährig.
Ja, genau. Ne? Also so im Vorschulalter tritt es häufig erstmals auf.
Aber nicht im Kleinkindalter, da beobachten es die Eltern nicht.
Ich bin kein Kinder- und Jugendpsychiater, ja, aber in der Regel ist es, ja, wie gesagt, so im Kinski-Alter. Ja. Und ich sehe auch immer wieder Patientinnen und Patienten, die im Erwachsenenalter erst kommen und immer noch keine Diagnose haben. Was auch daran liegt, dass viele der Ansicht sind, viele auch Behandlerinnen, Behandler, man müsse Koprolalie aufweisen, also fluchen und schimpfen, um die Diagnose stellen zu können. Das ist aber nicht so, ne? Sondern das betrifft eher wenige. Je nach epidemiologischer Studie ist von 10-30% die Rede. Wenn ich an die Patienten denke, die ich im Laufe der Jahre gesehen habe, würde ich sagen, sind wir eher bei den 10%. Und eben, weil viele Menschen das verbinden mit dem Tourette-Syndrom, ist dann auch bei Ärztinnen die Auffassung da, dass das müsse der Patient haben, sonst könne man nicht vom Tourette-Syndrom reden. Und ich habe schon oft auch Patienten gesehen, die das dann selber irgendwie recherchiert haben oder auch mal jemand, der von jemand anderem angesprochen wurde. Weißt du eigentlich, was du da hast? Und er konnte der Sache bisher keinen Namen geben, hatte dann den Verdacht und fand dann den Weg zu mir und dann konnten wir die Diagnose auch sichern.
Da folgt dann auch die Psychoedukation für die Patienten und die Einordnung ist wichtig.
Ist extrem wichtig und ist für manche eigentlich auch, das reicht denen dann schon, einfach zu wissen, was das ist und der Sache einen Namen geben zu können. Und dann ist gar nicht unbedingt noch das Bedürfnis nach einer Behandlung da. Mhm. Psychoedukation ist extrem wichtig für die Betroffenen, aber auch fürs Umfeld. Kann auch natürlich am Arbeitsplatz irritierend wirken oder in der Schule. Hängt natürlich dann wie immer davon ab, auch was der Patient möchte, ob man andere auch darüber aufklärt mit seinem Einverständnis, natürlich die Voraussetzung.
Das hat einen Einfluss, also ist ja auch medial, sowie Autismus-Spektrum-Störung und ADHS, ist auch das so in den sozialen Medien das Tourette-Syndrom ja auch diskutiert worden. Und gewisse eher populäre oder bekannte Leute, aber auch junge Menschen haben sich dem zugeordnet gefühlt oder haben gedacht, dass sie seien davon betroffen. Ist das vielleicht der Grund, warum man auch zum Teil, also dass mehr Menschen jetzt kommen und sagen, vielleicht habe ich dieses Syndrom?
Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Also ist völlig richtig, was du sagst, dass Tourette-Syndrom eine gewisse Popularität in den letzten Jahren bekommen hat, auch durch TikTok beispielsweise, wo es sowieso viel Content zum Thema Mental Health gibt. Und da sehen gerade die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder dann junge Frauen, Jugendliche, Weibliche häufig, die sich präsentieren mit Tics, die dann aber häufig eben keine sind, sondern im Gegensatz schon mal zur Verteilung zwischen den Geschlechtern, haben wir dann hier plötzlich relativ viele junge Frauen, weibliche Jugendliche, die damit kommen. Das kann ja sein. Also ich habe auch schon viele Patientinnen behandelt natürlich. Diese, die das aber dann eher vielleicht auch in TikTok gesehen haben und das auch dann auf sich anwenden, haben dann häufig wenige oder gar keine motorische Tics, sondern mehr vokale Tics und dann in aller Regel auch Koprolalie und recht, komplexe, über zufällig häufig komplexe vokale Tics. Man muss natürlich immer den Einzelfall anschauen. Aber das war fast wie eine Welle, vielleicht vor 4-5 Jahren. Und man gibt der Sache dann so den Namen funktionelle Tics.
Ne? Also, wirklich?
Ja, genau.
Das ist ja eine verrückte Kombination. Mhm. Aber und was ist die Motivation? Also suchen junge Leute dann irgendwie eine Entschuldigung oder wünschen sich eine Einordnung oder warum? Ja. Wie kannst du dir das erklären, dass das so eine Welle war?
Das ist vielleicht, je nachdem wie suggestibel man ist, dass man sich dann plötzlich vorstellt, ich habe das auch. Mhm. Oder es kann vielleicht auch wie ein Freifahrtsschein empfunden werden, bestimmte Äußerungen zu machen, die vielleicht jeder gerne mal machen würde, aber wo unser Frontalhirn dann vielleicht auch dafür sorgt, dass wir die nicht machen, so würde ich das eher einordnen. Ja. Zu mir als Erwachsenenpsychiater hat da bisher niemand gefunden. Mhm. Aber wenn ich mit Kinder- und Jugendpsychiatern spreche, eben, da bietet sich dann ein anderes Bild. Mein Eindruck ist aber, es ist auch schon wieder was zurückgegangen.
Ja. Also wir haben ja DSM-5 und DSM-4 und ICD-10 und 11. Mhm. Wir haben darüber gesprochen schon, aber die Einordnung im ICD-10 war ja noch unter den F-Diagnosen. Mhm. Und jetzt bei ICD-11 ist das Gilles de la Tourette-Syndrom unter den neurologischen Erkrankungen. Ja. Was sagst du dazu? Was?
Ja, also das im Grunde ist eigentlich wichtig, dass man es diagnostizieren und behandeln kann. Und ich bin froh, dass es im DSM noch bei uns Psychiaterinnen und Psychiatern ist. Ich finde, da gehört es auch hin, weil die Behandlung nämlich, da werden wir auch noch drüber sprechen, im Grunde eine psychiatrisch-psychotherapeutische ist. Und idealerweise arbeitet man zusammen zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen und je mehr Leute sich damit beschäftigen, desto besser, dann fällt es auch mehr Leuten auf und wird richtig diagnostiziert und behandelt. An dieser Verlagerung im ICD-11 hatten wir schon keine Freude als jetzt Ärzte, die sich mit Tourette beschäftigen,
ist schon klar. Ja, weil es ist ja eine auf der Ebene des Verhaltens und auch gesteuert durch Emotionen, da kommen wir vielleicht noch drauf. Also es ist ja wirklich ein Prozess, der in die Psychiatrie gehört und deswegen auch die Behandlung natürlich. Das ist ähnlich wie bei den Demenzen, oder?
Genau, ne, das ist so ein bisschen auch ein berufspolitischer Aspekt, dass das die Dinge, die man gut behandeln kann oder wo man vielleicht dann auch pathophysiologisch gewisse Erkenntnisse gewonnen hat, haben dann so die Neigung, aus unseren Händen zu gleiten und bei den neurologischen Kollegen zu landen. Und die Behandlung ist ja tatsächlich so, dass die mit Mitteln der Psychotherapie erfolgt und oder medikamentös. Und die Medikamente, die empfohlen werden, auch von den Fachgesellschaften, die gehören eigentlich in unser Fachgebiet, also beispielsweise Antipsychotika, zweiten Generation. Und da ist es ja auch so, dass Psychiaterinnen viel mehr Erfahrung in der Gabe der Medikamente haben, sich auch trauen, ausreichend zu dosieren im Vergleich zu Fachärzten anderer Fachdisziplinen.
Wenn wir bei der Diagnostik sind, du hast vorhin den Yale Global Tic Scale erwähnt, für eben um diese Einordnung zu machen und auch die zu quantifizieren. Und auch schon angesprochen hast du Differentialdiagnosen und Komorbiditäten, oder? Möchtest du dazu noch etwas mehr ausführen?
Ja, danke. Das ist in der Tat ein wichtiges Thema. Also viele der von Tic-Störungen, insbesondere auch vom Tourette-Syndrom Betroffenen, weisen Komorbiditäten auf. Die sind dann auch wieder psychiatrisch und nicht neurologisch. Und die Leitlinien sind sich eigentlich einig, dass man auch die Komorbiditäten zuerst behandeln sollte, weil die häufig einen größeren Leidensdruck bedeuten als die Tics selber. Und wenn sie nicht ausreichend behandelt sind, auch der erfolgreichen Tic-Behandlung im Wege stehen. Also sicherlich häufige Komorbiditäten sind ADHS, aber auch affektive Störungen, Zwangserkrankungen, differenzialdiagnostisch auch noch spannend, können vielleicht auch noch drüber sprechen. Und auch Autismus-Spektrum-Störungen. Und wenn ich jetzt ein unbehandeltes ADHS habe, dann wird es sehr schwierig, Tics erfolgreich zu behandeln. Oder wenn ich eine Depression habe, dann ist das sicherlich auch in dem Moment ein deutlich größeres Problem als Tics und sollte wirklich auch zuerst angegangen werden. Egal, ob man die Tics dann pharmakologisch oder psychotherapeutisch behandelt.
Ich habe gelesen, nur 10% der Patienten mit Gilles de la Tourette-Syndrom hätten keine psychiatrische Komorbidität. Ist das realistisch? Also sind es viele?
Es sind wirklich viele. Mit diesen Quantifizierungen, das kommt immer sehr darauf an, auch wer dann die Erhebung gemacht hat, wie genau man hinschaut. Auch übrigens, was die Verteilung von Tics in der Bevölkerung angeht. Früher galt das als seltene Erkrankung, da ist man mittlerweile deutlich weg von. Es ist die Regel, dass Menschen, die Tics haben, auch erhöhte Rate an Komorbiditäten haben, psychiatrischen Komorbiditäten.
Ja. Und wie ist die Prävalenz für, oder wie epidemiologisch, wie viel Prozent der Bevölkerung haben ein Tourette-Syndrom?
Also im Kindes- und Jugendlichenalter bis zu 1%, wirklich viel. Ja. Und Tics in der Gesamtbevölkerung, einzelne Tics bis zu 10%. Ja. Und ja, wenn man sich umschaut bei seinen Mitmenschen und da ein bisschen auch ein Auge für entwickelt wird, wird man das auch bestätigen können.
Ich habe auch die letzten Tage mein Umfeld beobachtet und mich selber. Ich bin noch im diagnostischen Prozess.
Genau, aber das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den sollte man nicht unerwähnt lassen. Es geht ja auch um Leidensdruck. Mhm. Ne? Und nicht jeder Tick hat Krankheitswert. Genau. Mhm. Und ich würde sogar sagen, die meisten Ticks haben keinen Krankheitswert. Mhm. Ne? Und eben dann, wenn es störend wirkt, wenn es missverständlich wird, wenn man davon abgehalten wird, andere Dinge zu tun, weil man die Ticks machen muss, wenn man vielleicht ja sozial aneckt damit und sich dadurch belastet fühlt oder auch wenn man sich schämt, was gar nicht so selten ist, insbesondere auch bei betroffenen Frauen, dann würde man sagen, dann sollte man auch behandeln. Aber viele Ticks müssen auch einfach nicht behandelt werden.
Ja. Und so differenzialdiagnostisch, wir haben vorhin über diese, also die Unterdrückung, was die Unterdrückung eines Tourette-Syndroms, also das Ausführen des Tics auslöst, hast du vorhin gesagt, das sei eigentlich ein Druck oder eine Anspannung. Und wenn man den Tic ausführt, dann fällt die Anspannung weg, oder?
Genau.
Und wenn wir jetzt die Zwangserkrankungen anschauen, dort differenzialdiagnostisch.
Ja, das ist genau so. Also wenn man jetzt unterscheiden will, ist das, was ich da sehe, ist das ein Zwang oder ist das ein Tick, dann sollte man den Patienten fragen, was passiert, wenn er es unterdrückt oder versucht zu unterdrücken. Mhm. Und bei einfachen Ticks ist sowieso rein phänomenologisch schon klar, das sind keine Zwänge, aber wenn es um komplexere Handlungen geht, wie das Anordnen von Gegenständen oder so, dann würde einem jemand, der Zwänge hat, Zwangshandlungen eher sagen, dass das ein Angstgefühl kommt bei Unterdrückung der Handlung und bei einem Patienten mit einer Tickstörung kommt eben eher eine Anspannung, so wie wenn wir niesen müssen und unterdrücken das irgendwie, das ist ein unangenehmes Gefühl und das beschreiben viele Tick-Betroffene so. Und wenn die Handlungen, die man da macht, irgendwie magisch noch konnotiert sind oder so, dann ist man auch eher im Bereich der Zwänge unterwegs. Ja. Das ist auch nicht einfach jetzt nur eine akademische Unterscheidung, sondern es hat natürlich auch therapeutische Relevanz, weil man Zwänge mit Exposition und Reaktionsverhinderung und SSRI behandeln würde und SSRI wirken jetzt gegen Ticks nicht. Da wäre man dann eher direkt auf der neuroleptischen Schiene, wenn man eben medikamentös behandeln möchte.
Welche Komorbiditäten findest du beeinflussen die Prognose am stärksten?
Es ist schwer zu sagen. Also im Grunde sind häufig die Komorbiditäten, eigentlich egal, ob wir jetzt von ADHS oder affektiven Störungen reden oder auch Zwängen. In der Behandlung haben wir natürlich beim ADHS eine gewisse Herausforderung. Also wenn wir medikamentös behandeln, dass die therapeutischen Prinzipien am Rezeptor ein bisschen gegenläufig sind.
Ja, mit einem Methylphenidat.
Genau, ne, also wenn wir ADHS mit Stimulantien behandeln, dann steigern wir die dopaminerge Transmission. Und das wirkt nicht immer, aber doch in vielen Fällen so, dass dann auch die Ticks zunehmen. Mhm. Und das heißt nicht, dass man es nicht mal probieren sollte mit Methylphenidat bei jemand, der ADHS und Ticks hat. Aber wenn die Person dann merkt, das wird schlimmer mit den Ticks, schwerer kontrollierbar, dann sollte man auch nicht mit Stimulantien weitermachen, sondern beispielsweise mit Atomoxetin. Mhm. Das ist dann auch begründbar gegenüber der Versicherung, warum man jetzt Atomoxetin gibt, was ja eben nicht First Line bei ADHS ist. Vielleicht noch zur Behandlung überhaupt. Da hat sich auch die Stoßrichtung durchaus in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Als ich anfing, Ende der 90er Jahre, mich für das Thema zu interessieren, wie gesagt, ja in der Neurologie, aber eigentlich auch vorher schon im Studium, Bücher von Oliver Sacks gelesen den das Thema auch fasziniert hat, da war eigentlich klar, man hier zumindest in Europa, man behandelt neuroleptisch. Und häufig dann noch mit Antipsychotika der ersten Generation damals mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Mhm. Also Haloperidol beispielsweise, was auch zugelassen ist, was aber im Grunde obsolet ist oder nicht im Grunde, sondern ist obsolet für einen Einsatz bei Tickstörungen.
Und Thiaprid?
Thiaprid wird auch häufig gegeben, wirkt nicht besonders gut, wenn dann muss man sehr hoch dosieren und hat einfach auch die häufige unschöne Nebenwirkung, dass eben eine Hyperprolaktinämie macht mit sexuellen Funktionsstörungen, Amenorrhoe, Laktation etc. Und ich habe auch noch keinen Patienten gesehen, der mit Thiaprid wirklich gut profitiert hätte. Man sieht das aber noch häufig, weil das, ich glaube, in Deutschland zumindest, in der Schweiz meines Wissens, nicht eine Zulassung auch hat. Da muss man sagen, genau wie bei der Zulassung vom Haloperidol, in den 70er Jahren war es für die Firmen relativ leicht, Zulassungen zu bekommen. Da war regulatorisch nicht diese Hürde oder waren nicht diese Hürden, die heute vorhanden sind. Und da konnte man dann als Pharmahersteller relativ niedrigschwellig auch eine Zulassung für seltenere Phänomene bekommen. Wobei, wie gesagt, so selten ist es gar nicht. Heute ist das schwieriger. Und wir haben dann Anfang der Nullerjahre angefangen mit dem Aripiprazol, waren da auch früh dran und haben da wirklich sehr gute Ergebnisse gesehen, sehen auch immer noch sehr gute Ergebnisse, ist mittlerweile auch in der europäischen Leitlinie, die First-Line-Therapie. Und ja, was man noch zur medikamentösen Behandlung sagen kann, man kann, wenn man in die US-Leitlinien guckt, steht dann auch R-Clonidin, Guanfacin. Da muss ich sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein kultureller Aspekt. Also ein Patient hier in Europa, der sich entscheidet, seine Tics medikamentös zu behandeln, hat in der Regel auch eine gewisse Belastung durch die Symptome und eher schon eine komplexere Tickstörung, vielleicht mit vielen Ticks oder zumindest schweren Ticks. Und da ist es meist schwierig, mit den Alpha-Adrenergen Medikamenten wirklich einen Effekt zu bekommen. Wenn jetzt einer einen einzelnen Tick hat und nur leicht, sieht das ein bisschen anders aus. Und das ist immer so hier die Erklärung, zumindest von europäischen Kolleginnen und Kollegen, dass man in den USA eher niederschwelliger auch behandelt. Ticks bei Menschen, die vielleicht hier in Europa gar nicht unbedingt das Bedürfnis hätten, den Tick behandeln zu lassen.
Ja, also auch wieder der Belastungsgrad der Erkrankung, genau, oder, der eine Rolle spielt. Du hast Aripiprazol erwähnt, das hat ja, da könnten wir vielleicht, bevor wir dann zu den psychotherapeutischen Verfahren gehen und zu auch vielleicht noch am Schluss zu den chirurgischen Eingriffen. Aber das Aripiprazol, das geht ja auch auf, das hat eine hohe Affinität im Striatum, oder?
Genau, Striatal, ja.
Und das ist ja auch von der Neurobiologie her der Underlining, also der Prozess, den man vermutet bei einem Tourette-Syndrom, dass das Striatum mit involviert ist, magst du dazu etwas
sagen? Ja, ist zumindest in den Regelkreis eingeschaltet. Das ist so die Vorstellung von kortikothalamo-striatalen Regelkreis, der dann wieder auch zum Kortex zurückgeht. Und sind aber auch limbische Strukturen dann involviert, Zingulum beispielsweise, anteriores Zingulum. Da konnten wir mit Annette Brühl seinerzeit, die auch schon hier war im Podcast, konnten wir das auch mal untersuchen. Das war ein Patient, der wie einen isolierten Handtick hatte zu der Zeit. Von daher ging das im MR. Es gibt nicht so viel funktionelle MR-Untersuchungen zu Tickpatienten, weil viele ja eben Ticks vor allem im Kopf-Halsbereich haben. Und das macht dann natürlich nur Bewegungsartefakte im MR. Ja, das Striatum ist also Teil dieses Regelkreises, spielt auch in der Pathophysiologie von Zwangserkrankungen natürlich eine Rolle. Was Aripiprazol aber auch gut kann, ist frontale inhibitorische Kräfte sozusagen zu stärken. Und das ist sicher auch was in der Pathophysiologie eine Rolle spielen dürfte. Dazu passt auch gut, dass bei vielen Betroffenen nach der Pubertät eine Besserung eintritt. Und unser Frontalhirn reift ja aus bis nach der Pubertät.
Definitiv.
Also genau, in der autobiografischen Rückschau kann man das sicher bestätigen,
wenn man Kinder hat auch.
Genau. Und gibt Untersuchungen auch, die sagen, bis 25 oder 27 reift Frontalhirn noch aus. Übrigens auch wohl länger die Ausreifungsdauer bei ADHS-Betroffenen wieder. Und eben dann sieht man häufig auch noch einen Rückgang der Ticks. Und manchmal dann im alterspsychiatrischen Bereich sieht man plötzlich neu auftreten von Ticks bei Nachlassenden der frontalen Hemmungskräfte sozusagen.
Ja. Es gibt ja noch medikamentös eine Möglichkeit mit diesen VMAT2-Inhibitoren.
Ja.
Was ist das etwas, was hier in Europa eine Rolle spielt? Oder
da würde ich gerade als Psychiater von abraten, weil man da, also Tetrabenazin ein Beispiel, wirklich eine dopaminerge Depletion in der Synapse, also präsynaptisch auslöst. Und das ist sehr nebenwirkungsreich, da sieht man dann beispielsweise Suizidalität in relativ vielen Fällen.
Das ist da eine Monoamin-Depletion eigentlich.
Genau, und es gibt natürlich, ja, je nachdem dann wieder Überlegungen, müsste man das, wenn man sonst von einem therapierefraktären Fall redet, auch noch probiert haben, beispielsweise bevor man tiefe Hirnstimulation macht. Aber also wirklich, da ist dann äußerste Vorsicht geboten ich habe auch schon Patienten gesehen, wo man eben Tetrabenazin dann noch verwendet hat, wenn sonst nichts half, aber das hat dann auch nicht geholfen.
Hat auch nicht geholfen. Mhm. Und das ist ja eingesetzt bei Huntington, Chorea Huntington und so anderen Dyskinesien, oder?
Und das ist natürlich, Chorea Huntington ist natürlich gefährliche, tödlich endende Erkrankung. Mhm. Und da sind wir ja bei den Ticks nicht.
Eben nicht, ja. Mhm. Genau.
Also es ist wie immer auch ein Abwägen.
Mhm. Wir haben jetzt über die medikamentöse Behandlung gesprochen, dann gibt es ja noch, du hast auch Bücher hier, über die sprechen wir danach noch am Schluss. Wie können wir psychotherapeutisch die Patienten behandeln?
Ja, das ist wirklich sehr schön, was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren. Vielleicht noch mal kurzer historischer Rückgriff. Also beim Tourette-Syndrom ging das Pendel immer so ein bisschen hin und her. Ob das jetzt, haben wir auch schon vorhin bei der diagnostischen Zuordnung, neurologisch oder psychiatrisch, ob es was Organisches ist oder was rein psychodynamisch vielleicht sogar Erklärbares. Also im 19. Jahrhundert mit den ersten Beschreibungen war eigentlich gemeinhin anerkannt, dass es sich um eine Störung mit einem neuronalen Substrat handelt. Also letzten Endes eine hirnorganische Störung.
Das war Gilles de la Tourette ein Neurologe oder ein Psychiater?
Ja, der war
ein Nervenarzt
bei Charcot. Ja. Rechtsmedizinisch war der auch noch tätig übrigens. Der war auch nicht der Erste, der das beschrieben hat. Mhm. Gilles de la Tourette war letzten Endes, wie du sagst, ein Nervenarzt, aber auch rechtsmedizinisch tätig. Und der Erste, der es beschrieben hat, war aber 60 Jahre oder knapp 60 Jahre vorher ITAR. Also eigentlich müsste es ITAR-Syndrom heißen und nicht Tourette-Syndrom. Aber vielleicht hatte der Gilles de la Tourette ein besseres Selbstmarketing oder er kam eben auch aus der Schule von Charcot, von der Salpêtrière. Ja. Das hat dann sicher auch Impact gehabt. Aber eben im 19. Jahrhundert war man sich einig, das ist was mit dem Gehirn unmittelbar auch als Substrat zu tun hat. Und mit Aufkommen der Psychoanalyse hat man dann jahrzehntelang eigentlich versucht, Tickstörungen psychoanalytisch zu behandeln.
Also man hat das auch einem psychodynamischen Prozess zugeordnet.
Genau, genau. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Aufkommen der Neuroleptika, Verbreitung von Haldol, schwang das Pendel dann wieder zurück, als man plötzlich sah, man hat medikamentös eine sehr gute Eingriffsmöglichkeit. Mhm. Mittlerweile haben wir aber auch eine sehr schöne psychotherapeutische Methode, und zwar das Habit Reversal Training oder, wenn man noch anderes hinzufügt, das CBIT, Comprehensive Behavioral Intervention Therapy. Aber das Kernelement davon ist eben HRT, Habit Reversal Training. Und das ist ein verhaltenstherapeutisches Verfahren, was hochmanualisiert ist, was sehr einfach ist, auch für Nicht-Verhaltenstherapeutinnen und Therapeuten anzuwenden. Also wenn man grundsätzlich in der Lage ist, Psychotherapie zu machen, dann ist das fast wie ein Kochrezept nachkochen mit dem Habit Reversal Training. Das sind dann 8 bis 10 Sitzungen und da identifiziert man mit dem Patienten zusammen, unter welchen Ticks er am stärksten leidet, macht da eine Hierarchie und identifiziert dann Gegenbewegungen zu den Ticks. Und viele Patienten machen das intuitiv schon sowieso selber, dass sie beispielsweise, bevor sie dann was sagen, vielleicht einfach die Wangen aufblähen oder wenn sie einen Blinzeltick haben, vielleicht eher die Stirn in Falten legen oder wenn es ein Tick mit dem Arm ist, eine auffahrende Bewegung, den Arm anspannen oder mit dem anderen Arm festhalten. Und dann kann man eben die Ticks nacheinander abarbeiten. Und das funktioniert wirklich gut, ist zuerst an Jugendlichen erprobt worden, ist aber auch bei unseren erwachsenen Patientinnen und Patienten was sehr Erfolgreiches. Und von daher ist für mich jetzt gar nicht mehr unbedingt First Line die medikamentöse Therapie, sondern wenn der Patient wirklich auch eine Behandlung wünscht, empfehle ich immer zunächst mal mit Habit Reversal Training und gibt tatsächlich relativ viele auch, die das nicht wollen, die nicht zur Psychotherapie wollen, die wie gesagt, die entweder zufrieden sind mit der Aufklärung über die Diagnose, über das Störungsbild oder die dann eben doch eine medikamentöse Therapie wollen, auch in Ordnung. Aber viele entscheiden sich natürlich auch, der Sache mit Habit Reversal Training eine Chance zu geben.
Du hast noch gesagt, so Entspannungsverfahren ist nicht so gut, verstärkt eigentlich die Symptomatik. Und da gibt es ja aber wahrscheinlich Unterscheidungen. Welche Art von Entspannung oder ist jetzt eher...
Ja, ist ganz, ganz interessant. Also Habit Reversal Training, wie gesagt, ist ja so das Kernelement von der CBIT. Und bei CBIT würde dann noch dazugehören, dass man Entspannungsverfahren lernt.
Nach Jakobsen, oder?
Genau. Ja. Und da ist es so, dass manche Betroffene davon profitieren. Und andere sagen, dass sie dann noch mehr Ticks haben, weil ihnen wie die Kontrolle entgleitet. Und es ist ohnehin so, dass Betroffene häufig mehr Ticks am Abend haben als am Morgen, wenn sie in der Entspannung sind, oder mehr Ticks haben in einer vertrauten Umgebung, mehr Ticks haben, wenn sie alleine sind. Vielleicht, wer im Großraumbüro arbeitet, wenn er zwischendurch aufs WC geht oder im Fahrstuhl ist, oder im Treppenhaus, dann kommen plötzlich die Ticks raus und in Gegenwart anderer werden die dann unterdrückt. Und so ist es auch dann abends zu Hause. Man ist entspannt und dann kommen mehr Ticks. Und das ist im Grunde das, was manche eben auch berichten, wenn sie ein Entspannungsverfahren anwenden, dass ihnen dann die Tickkontrolle abhanden kommt. Das gilt auch für andere potenziell entspannende Interventionen, also es gibt natürlich auch viele Betroffene, die Cannabis zum Beispiel schon mal ausprobiert haben. Und auch da ist das so ein bisschen dichotom. Da gibt es also Leute, die sagen, sie profitieren davon und andere sagen, dass ihnen dann die Tickkontrolle entgleitet und dass sie eben bloß kein Cannabis konsumieren deswegen.
Also wenn es ein ähnlicher, zum Beispiel beim Restless-Leg-Syndrom, wo ja auch dopaminerge Prozesse involviert sind, wo das auch schwierig ist, ein Druck entsteht, und man dann das Bein bewegen muss, oder? Dort ist ja auch Alkohol und Cannabis und zu verstärken die Symptomatik.
Genau, und auch die Tageszeit spielt auch da auch eine große Rolle. Ne? Genau. Müdigkeit und dann wird es stärker. Ja. Also gibt sicherlich auch noch einen chronobiologischen Bezug.
Ja. Bei der Entspannung, es gibt ja Entspannungsverfahren, die sind eigentlich, es gibt ja so eine Art Default Mode Network, wo man ruminiert und dann im Gegensatz zum Task Positive Network, wo eigentlich auch gewisse Entspannungsverfahren hineinfallen. Also Jakobson ist ja wie eine geführte Entspannung. Ja. Man ist ja doch, hat doch einen Task, auf den man fokussiert, oder? Und vielleicht wäre noch interessant zu wissen, ob es Unterschiede gibt.
Oder? Also grundsätzlich ist eigentlich gut, auf Tasks zu funktionieren. Also auch jetzt Betroffene, die beispielsweise einen Sport haben, der Aufmerksamkeit erfordert, oder musizieren, die berichten, dass sie häufig keine Ticks haben, wenn sie da sehr konzentriert sind. Also wer musiziert, Billie Eilish, sagt von sich selber, dass sie ein Tourette-Syndrom habe und dass das eben, wenn sie musiziere, wenn sie singe, dann eben nicht auftrete. Oder Sportschützen habe ich schon behandelt. Wenn der dann da zielt und schießt, hat der keine Ticks. Mhm. Und gibt auch Chirurgen sogar mit der Tickstörung, motorischen Ticks, Tourette-Syndrom. In dem Moment, wo die operieren, sind die so fokussiert, dass eben keine Ticks auftreten. Zwischendurch dann vielleicht mal kurz zurücktreten, ein paar Ticks machen, mhm, und dann geht's weiter.
Also dann sind Sie eigentlich schon auch eher in einem eher auch Hyperfokus, mhm, der dann einen Tick unterdrückt, wobei vielleicht das nicht die genau gleiche Funktion hat wie bei einem ADHS. Ist nicht vielleicht gar nicht ein Hyperfokus, sondern...
Ja, das wäre interessant jetzt, dem mal auch näher nachzugehen, mhm, was da beteiligt ist. Wie gesagt, auch nicht ganz einfach, auch das mit Bildgebungsmitteln beispielsweise, mhm, zu untersuchen, wegen der Bewegungsartefakte. Mhm.
So, noch diagnostisch, findest du, Bildgebung muss man hinzuziehen bei einem Patienten, der, nein, schon eine starke, mhm, Belastung hat durch sein Tourette-Syndrom, aber...
Ja, also in der Regel nicht. Wie gesagt, die Leute, die wir als Erwachsenenpsychiater sehen, die haben das ja Jahre oder Jahrzehnte auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird man nicht direkt ein MR machen, mhm, nur weil ein Fünfjähriger plötzlich mit Ticks kommt. Also das muss man sich ja einordnen. Wenn die neurologische Untersuchung ansonsten unauffällig ist, würde ich jetzt nicht unbedingt eine Bildgebung machen, auch nicht ein EEG machen.
Du hast am Anfang erwähnt von der Diagnostik her, dass es häufiger ist bei jungen, mhm, also Männern oder Kindern, Knaben. Aber dass auch die Frauen eher das als schambesetzt, also es ist eher schambesetzt.
Ja, das ist meine Beobachtung, mhm, und ja, das gilt ja vielleicht auch nicht nur für Ticks, mhm, dass da auch die Selbstwahrnehmung anders ist und auch der Anspruch, mhm, mit Dingen, die vielleicht anders sind, umzugehen. Ist tatsächlich so, dass Personen männlichen Geschlechts häufiger betroffen sind. Man geht davon aus, dass Testosteron auch eine Rolle spielt. Mhm. Und es ist übrigens auch so prognostisch, jetzt bei Kindern, betroffene Mädchen haben eigentlich eine bessere Prognose, dass es nach der Pubertät aufhört als betroffene Jungen.
Mhm. Auch wegen der
Vermutlich wegen des Testosterons, mhm, genau. Das, also es ist immer natürlich schwierig, das genau zu klären, aber das sind die Hypothesen. Und man geht sowieso auch hier davon aus, es ist eine polygenetische Erkrankung. Es gibt nicht das eine Gen, wie bei Chorea Huntington, mhm, beispielsweise, oder auch bei der Trichotillomanie mit dem autosomal dominanten Gen, was da gefunden wurde, sondern es sind mehrere Gene beteiligt und es kommen auch noch Umweltfaktoren hinzu, bevor es dann zu einer Tickstörung kommt. Und die Umweltfaktoren, die findet man auch nicht immer unbedingt raus, was das jetzt gewesen ist. Oder in der Regel weiß man nicht, welcher Faktor das war. Also es gibt durchaus Leute, die dann vielleicht eine Hypoxie hatten, perinatal, oder auch eine Infektion mal.
Genau, das gibt es ja auch noch, diese PANDAS-Geschichte. Ja. Wie ordnest du das ein heutzutage?
Ja, wesentlich seltener, als man vor 30 Jahren vermutet hat. Also es gab,
für die Zuhörer müsste man vielleicht noch dieses pädiatrische, autoimmune...
Neurodeficiency Syndrome. Mhm. Glaube ich zumindest, müsste ich jetzt auch nachgucken. Ja. Genau. Also das ist im Grunde die Vorstellung, dass eine Streptokokkeninfektion, mhm, gegeben hat und dann Antikörper gebildet werden, die sich dann gegen körpereigene Strukturen, mhm, richten. Und eine Zeit lang ist man davon ausgegangen, damit sogar alle Tickstörungen und Tourette-Syndrom erklären zu können. Da ist man aber heute weit weg von. Mhm. Und das ist auch gar nicht ganz unumstritten, ob es das wirklich gibt und wenn ja, wie relevant, ob wir da im einstelligen Prozentbereich, mhm, von allen Tickstörungen unterwegs sind.
Also man hat es untersucht, aber diese Hypothese hat sich nicht bestätigt.
Also eigentlich zumindest nicht damit, dass das eben Ticks darauf zurückzuführen, mhm, seien und auch nichts anderes.
Was wünschst du dir im Hinblick, im Umgang mit Menschen, die Ticks haben oder eben auch ein Tourette-Syndrom? Was findest du, wäre wichtig oder wo gäbe es noch zu tun?
Ja, also sicherlich gibt es erstmal noch zu tun in der Verbreitung des Wissens um die Erkrankung, um die Diagnostik. Da arbeiten wir hier heute Abend dran. Weil, wie schon gesagt, also auch vielen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sind unsicher, das zu diagnostizieren, weil sie fälschlicherweise eben denken, es sei entweder sehr selten und sehr unwahrscheinlich, dass ihnen so jemand begegnet, oder eben es müsse Koprolalie, also Fluchen, vorliegen, die Störung diagnostizieren zu können. Und das führt dann dazu, auch bei Kindern, dass die teilweise schon recht vielen ärztlichen Fachpersonen vorgestellt wurden, trotzdem die Diagnose nicht gestellt wurde und man dann eben auch keine Behandlung oder zumindest Aufklärung beginnen konnte. Und dann ist sicher auch wichtig, ja, wie schon auch von dir erwähnt, dass das Umfeld, wenn der Patient einverstanden ist, auch informiert wird, oder bei Kindern beispielsweise in der Schule, dass die Lehrer Bescheid wissen, dass das jetzt nicht irgendwie schlechtes Benehmen ist oder auch, dass es eben kein ADHS ist, was das jetzt macht, sondern dass es eine Tickstörung ist und auch in der Klasse natürlich, wenn Eltern und Kind einverstanden sind, kann dann dementsprechend informiert werden. Diese Entscheidung, wen informiert man und wie, das ist ja sowieso was, was ich denke, was wir in unserem Fach gut anschauen müssen mit den Patienten. Da gibt es ja eigentlich nie eine One-Size-Fits-All-Empfehlung, sondern das ist auch ein Prozess, sich zu entscheiden, wem sage ich das, dass ich eine psychische Erkrankung habe und wem sage ich es auch nicht. Es gibt auch Interventionen peergestützt, beispielsweise in Würde zu sich stehen, als deutsches Programm, auch wo man dann als Betroffener entscheidet, wem gegenüber äußere ich, dass ich eine psychische Erkrankung habe. Mhm. Also Awareness ist sicher grundsätzlich wichtig. Dann auch entsprechend, dass man auch anerkennt, dass die Person da keine Schuld trifft dafür, dass sie jetzt diese Symptomatik hat. Gleichzeitig hat die Person natürlich auch eine Verantwortung, wenn sie die Symptome loswerden möchte, sich auch behandeln zu lassen dann. Aber auch da am Ende ist das die Entscheidung der betroffenen Person und sicherlich nicht von mir als Arzt. Also es ist wirklich Shared Decision Making. Und hier, weil es ja erstmal keine jetzt körperlich gefährliche Erkrankung ist, sollten wir da auch als behandelnde Person möglichst wenig imperativ sein. Kann natürlich sozial ausgrenzend sein, das schon, aber in aller Regel wollen die Betroffenen dann auch wirklich, dass man ihnen hilft und dass man behandelt.
Und wenn es wirklich therapierefraktäre Verläufe sind, dann die tiefe Hirnstimulation. Da hast du schon Patienten gehabt, die diese, das ist ein chirurgischer Eingriff, nicht ein kleiner, da werden gewisse Zentren werden stimuliert, oder?
Genau, ne? Es ist also keine Psychochirurgie, also man durchtrennt keine Faserbahn, sondern es ist eine funktionelle Stimulation, also es wird neurochirurgisch eine Sonde eingeführt, Medial Forebrain Bundle beispielsweise oder Nucleus Accumbens Bereich, also es gibt unterschiedliche Ziellokalisationen und dann wird mithilfe eines Stimulators eben Einfluss auf den neuronalen Regelkreis genommen und es resultiert idealerweise eine Tick-Unterdrückung. Auch das ist nicht in jedem Fall ohne Nebenwirkung. Je nachdem, wie der Stimulator eingestellt ist, kann man natürlich auch affektive Symptome hervorrufen. Das kann Euphorie sein, das kann aber auch eine deutliche Herabstimmung sein. Da muss man natürlich entsprechend gut drauf achten, aufklären. Das ist auch immer ein multidisziplinärer Ansatz und man wird sich immer dann mit mehreren Fachpersonen, Fachärztinnen verschiedener Fachrichtungen auch dann und dem Patienten zusammen natürlich eine Meinung bilden. Und Voraussetzung wäre eigentlich wirklich, dass das ganze therapierefraktär auch ist. Mhm. Wir haben hier in Zürich auch schon zusammen mit der Neurologie und Neurochirurgie am USZ Leute damit behandelt, mit der Methode, auch durchaus erfolgreich behandelt, aber ist doch eher eine Rarität. Und kommen immer wieder auch mal welche, die sagen, ja, sie wollen das, aber ohne dass ausreichend wirklich erstmal die Behandlungen, die man sonst machen würde, Habit Reversal Training oder beispielsweise Aripiprazol überhaupt versucht worden wäre.
Dann wird auch die Indikation für die Operation nicht gestellt.
Auf keinen Fall. Ja, auf keinen Fall.
Das ist ja ein Algorithmus. Du hast 3-4 Bücher mitgebracht und ich denke, es ist ja ein Podcast für Kolleginnen und Kollegen, aber die sind auch froh um Tipps. Die werden wir dann auch in den Shownotes aufführen. Kannst du die Bücher kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank.
Weil dann, das ist wirklich so ein spezifischer Bereich und da ist man einfach froh um Informationen.
Ja, genau. Also sehr gern. Ich habe hier zum einen ein Buch mitgebracht von deutschen Kolleginnen und Kollegen, von der Kirsten Müller-Fahl aus Hannover, sicher in Deutschland eine der Top-Expertinnen zum Thema. Das heißt Tourette-Syndrom und andere Tickstörung. Ich habe hier noch eine ältere Auflage, die ist auch schon ein bisschen abgegriffen und es kleben so Post-its drin, wo ich mir Seiten markiert habe. Gibt es auch eine neuere bei Kohlhammer, ich denke, das darf man sagen.
Ja, klar.
Da ist eben ein Manual zum Habit Reversal Training drin, was man wirklich gut abarbeiten kann. Darum habe ich das mitgebracht. Ist dann auch unten in den Shownotes. Dann habe ich noch ein Buch mitgebracht, ja, an dem ich mitwirken durfte. Das ist von der Johanna Krapf. Johanna Krapf ist eine pensionierte Englischlehrerin und Autorin und Journalistin hier aus Zürich. Und die macht interessante Bücher. Die hat beispielsweise ein sehr schönes Buch über gehörlose Menschen gemacht. Das heißt Augenmenschen. Mhm. Und hier hat sie eins gemacht, erschienen bei Aurel Füssli. Leider mittlerweile jetzt nicht mehr aufgelegt, aber auf dem antiquarischen Markt noch erhältlich. Das heißt, und dann schreit sie Ortstarif. Ne? Also Ortstarif als vokaler Tick sozusagen. Untertitel: Ein Leben mit Tourette-Syndrom. Und da kommen mehrere Betroffene zu Wort. Und das ist ja was, was, denke ich, uns immer gut ansteht, auch die Erstpersonenperspektive zu beachten. Manche Kapitel darin sind von Betroffenen selber geschrieben. Manche hat Johanna Krapf über die Betroffenen geschrieben. Und das ist was, was sehr schön zu lesen ist, interessant zu lesen, auch wie jemand sein Leben dann meistert mit einer Tourette-Störung und auch mit Komorbiditäten. Und Johanna Krapf hatte mich damals halt gebeten, ein Vorwort zu schreiben und auch das Fachlektorat vom Glossar, was es da drin hat, zu übernehmen, habe ich auch gerne gemacht. Also sicher ein sehr schönes Buch und Sie werden antiquarisch das sicher auch noch finden. Dann habe ich noch zwei Büchlein mitgebracht hier. Das ist ein Ratgeber für Eltern und Familie und auch Lehrer oder andere Professionelle von Kindern mit Tourette-Syndrom. Das ist von einer englischen Pädagogin, Mel Lester heißt die, und die hat einen Enkel mit Tourette-Syndrom und hat dann praktisch für ihren Enkel, über ihren Enkel dieses Buch geschrieben. Und das heißt Can I Tell You About Tourette Syndrome? Und als das damals erschien, habe ich das über so einen Alert gesehen, habe mir das bestellt und war direkt begeistert. Und zwar so begeistert, dass ich es dann gerade ins Deutsche übersetzt habe. Das war noch in den Zeiten vor der KI-Übersetzung und ich bin natürlich kein professioneller Übersetzer, aber habe es übersetzt und der Kohlhammer Verlag hat es auch verlegt. Es gibt es auch noch, das heißt auf Deutsch Leben mit Tourette-Syndrom, ein Ratgeber für Betroffene, Angehörige, Therapeuten und Lehrer. Und da steht beispielsweise auch drin so Ressourcen, Identifizierung und Aufklärung des Umfeldes, Selbsthilfegruppe, solche Sachen. Und mit einem Vorwort von Kollegin Professorin Susanne Wallitzer, Kinder- und Jugendpsychiatrin aus Zürich, und mir. Fällt mir noch ein, Selbsthilfegruppen, das ist ein bisschen eine zweischneidige Sache. Das ist was ich grundsätzlich empfehle, weil ich sowieso sehr davon überzeugt bin, dass Betroffene von Selbsthilfegruppen profitieren können. Beim Tourette-Syndrom ist es aber manchmal so, dass Betroffene mir sagen, dass ihnen das eigentlich zu viel ist und dass sie sich dann wie mit Ticks anstecken, gegenseitig anstecken.
Wenn es so Echo-Phänomene dann gibt.
Zum Beispiel, oder auch, dass man sich Ticks abschaut. Ja, ist auch genau. So, wenn ich mit einem Betroffenen diese Yale-Skala mache, dann liest man eine lange Reihe vor mit häufigen Ticks. Und selbst wenn der Betroffene eigentlich diese Ticks nicht hat, dann entwickelt er in dem Moment erkennt, oder was heißt entwickelt, zeigt er vielleicht trotzdem den Tick. Wenn ich dann sage, was weiß ich, Mundwinkel zucken, zuckt die Person mit dem Mundwinkel, muss man also vorher drüber aufklären. Und jetzt mit den Selbsthilfegruppen gibt es das tatsächlich so wie Ansteckungsphänomene. Und das Buch von der Johanna Krapf, und dann schreit sie Ortstarif, sollte eigentlich ursprünglich heißen, irgendein Name, weiß nicht, Michael oder so, hat mir meinen Tick geklaut. Das war also eine Bemerkung, die sie von einem Betroffenen gehört hatte, dass in einer Selbsthilfegruppe tatsächlich jemand anders dann wie seinen Tick aufgenommen hat. Fand ich eigentlich auch einen super Titel, aber der hat es irgendwie nicht durchs Lektorat geschafft.
Ich werde diese Bücher gerne, sehr gerne in den Shownotes aufführen.
Danke.
Ich bin sicher, viele Kolleginnen und Kollegen sind froh um Informationen. Es war super interessant. Vielen Dank.
Danke dir für die Einladung. Ja.
Ja, schön, dass du da warst und jetzt auch mehr Leute über diese besondere Erkrankung mehr wissen. Und ich freue mich auf ein anderes Mal. Danke vielmals.
Vielen Dank, Rosela.
Ciao, Wolfram.
Danke, ciao.
Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater.